Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist.
Alle wichtigen beruflichen Entscheidungen in meinem Leben sind durch Zufall passiert, würde ich sagen. Also durch Begegnungen. Ich würde sagen, ich bin schon sehr neugierig, aber auch sehr selektiv. Also die allermeisten Dinge im Leben interessieren mich nicht. Aber wenn mich was interessiert, dann interessiert es mich richtig. Das war mein großes Learning aus der Systemik, dass es noch mehr gibt als den Kopf. Also das ist mir nicht in die Wiege gelegt. Aber wenn ich es mal gelernt habe, finde ich es toll, ja.
Sie hören den Podcast aus dem Roman-Herzog-Institut. Bei mir heute zu Gast Dr. Habil Barbara Kuchler. Sie ist Soziologin, Systemtheoretikerin und systemische Familientherapeutin. Dreimal S hintereinander. Ich bin froh, ich bin nicht darüber gestolpert. Sie hat eine Forschungsstelle an der LMU zur Finanzmarktsoziologie und daneben betreibt sie erfolgreich einen Blog mit dem Titel Familienknatsch. Herzlich willkommen, Frau Dr. Kuchler.
Danke sehr.
Frau Kuchler, Familienknatsch kennt jeder von uns. Worum geht's in Ihrem Blog?
Naja, da geht's um Themen aus Partnerschaft und Familie und auch ein breiterer Blick auf die Gesellschaft manchmal, was eigentlich jeder nachvollziehen kann, der eine Familie hat oder der einen Partner oder Partnerin hat oder mal hatte, also letztlich jeder. Und ich mische da so kleine soziologische Einsichten und kleine familientherapeutische Einsichten. Also das ist eigentlich der Unique Selling Point an diesem Blog, dass der soziologisch informiert ist und familientherapeutisch informiert ist.
Also einen wissenschaftlichen Bezug hat und gleichzeitig auch so ein bisschen erkennt Mann oder Frau sich selber mit einem Augenzwinkern und kann was lernen für zu Hause.
Ja, man erkennt sich oft mit Augenzwinkern, hoffe ich, und manchmal auch mit so kleinen tieferen Dingen. Also es schrammt manchmal so ein bisschen in die tieferen Schichten der Seele runter, aber nie so weit, dass es wirklich wehtut.
In die Seele gucken dann immer mit einem Augenzwinkern und Humor, ist Ihnen das wichtig?
Also jedenfalls mit Empathie, manchmal mit Humor, manchmal auch anders, es muss nicht immer Humor sein, aber es darf nicht dieser wissenschaftlich objektivierende Blick sein, weil der tut ja weh. Also wenn ich mit objektivierenden psychologischen Kategorien auf die Seele von Menschen in Paarbeziehungen gucke, das klingt ja gleich alles so pathologisch und verrückt und krank und so. Und ich versuche die Sachen halt mehr von der Alltagsseite her anzugehen. Also die kleinen harmlosen Verdrehungen, die jeder kennt und wo man dann schauen kann, was steckt da dahinter und welche Strukturen sind da. Und das macht mir Spaß.
Das ist ja auch schon eine Schnittstelle zur Soziologie. Hat Sie das motiviert, als junge Frau die Soziologie als Ihr Studienfach zu wählen? Die Beobachtungen, die Sie so im Alltag, Familie, mit Freunden, in der Gesellschaft gemacht haben?
Also was mich motiviert hat, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Das ist so lange her. Ich weiß nur noch, das war eine blitzartige Eingebung nach einer langen, planlosen Phase des Suchens. Was will ich im Leben? Irgendwann wusste ich will Soziologie studieren. Und das habe ich dann gemacht und das war dann das Richtige. Und ich glaube, fasziniert hat mich eigentlich gar nicht so sehr die Beobachtung jetzt der Gesellschaft, also dessen, was man so sieht mit bloßen Augen, sondern mehr so die Theorie, die es da zu lernen gibt. Also ich war immer schon leicht durch Theorien zu faszinieren und Soziologie ist ja über weite Strecken auch nicht so theoretisch, sondern mehr ein Laberfach. Das muss man leider so sagen, auch wenn das meine Kollegen nicht gerne hören, aber viel von Soziologie ist auch wirklich so, ja, strukturloses Rumgelaber, aber es gibt eben auch Theorien, die hart sind, also wo man wirklich denken muss und Begriffe verstehen muss und Begriffe zu Ende denken muss und Konsequenzen ziehen muss und das hat mich immer fasziniert.
Welche soziologische Theorie hat Sie denn bis heute am stärksten gefesselt?
Na, die Theorie, in der ich denken gelernt habe und nie zu denken aufgehört habe, das ist die Theorie von Niklas Luhmann, also Systemtheorie. Und ja, das ist einerseits eine Gesellschaftstheorie, also der Blick aufs ganz große Ganze. Und gleichzeitig aber auch gibt es da Theoriemittel für viele Kleinfragen, also zum Beispiel Finanzmarktsoziologie, was ich in meinem Forschungsprojekt mache, kann man damit auch machen und man kann eigentlich alles damit machen.
Auf Ihrem Weg an der Universität, Luhmann begegnet der oder die Soziologiestudentin wahrscheinlich unweigerlich einmal. Gab es besondere Denker an Professorinnen in Ihrem Umfeld, die Sie begeistert haben dafür, die genau da Ihr Interesse geweckt haben oder wo Sie gesagt haben, da ist noch eine Frage offen, die will ich jetzt weiterdenken, die konnte mir der jetzt nicht beantworten?
Naja, derjenige, der mich abgeholt hat und überhaupt da reingeführt hat in die Soziologie und in die Systemtheorie, das war André Kieserling. Ein ganz toller Denker und Systemtheoretiker. Also wenn es jemand auf der Welt gibt, der denken kann, dann ist es er. Und da bin ich dem zum ersten Mal begegnet und dabei bin ich dann geblieben im Endeffekt. Also der hat mich dann sehr schnell in die HIWI-Stelle rekrutiert und dann in Assistentenstelle und dann war ich da.
Ihre Dissertation haben Sie auch bei Kieserling geschrieben. Worum ging es bei dem Thema?
Da ging es um das Thema Krieg. Also Krieg sehr allgemein und in gesellschaftstheoretischer Perspektive, wie das eben dem Systemtheoretiker naheliegt. Und ich habe das Thema lange gemacht, damals dann lange nicht gemacht und jetzt aus Anlass des Ukraine-Kriegs wieder so ein bisschen ausgepackt.
Gibt es da, wenn Sie heute auf den aktuellen Anlass gucken und mal zurückschauen, wie Sie damals das Thema angegangen sind, einen Perspektivenwechsel für Sie oder ist es noch genauso wie immer, wenn der Soziologe, die Soziologin auf das Thema Krieg schaut?
Also Sie meinen so, wie ich in meiner Diss-Schreibzeit drauf geguckt habe?
Wie Sie drauf geguckt haben, genau.
Ja, also ich fühle mich jetzt frei zur politischen Positionierung, würde ich sagen. Also damals war das wirklich ein extrem wertfreier, nicht wertender, nicht normativer Blick. Und das ist beim Thema Krieg eigentlich ungewöhnlich, weil große Teile der Kriegsforschung oder Friedensforschung sind schon durchdrungen von dem normativen Überzeugung, dass Krieg schlimm ist und es gut ist, wenn das nicht stattfindet und so. Und diese Dissertation habe ich eigentlich geschrieben mit der Haltung, dass das natürlich irgendwie stimmt. Also wenn ich als Mensch drauf gucke, finde ich das auch so, da finde ich Krieg auch schrecklich, aber dass diese Sichtweise nichts zu suchen hat in einer wissenschaftlichen Bearbeitung der Sache. Und ich habe das wirklich sehr wissenschaftlich distanziert, objektivierend geschrieben. Das war eigentlich wirklich wertfrei, würde ich sagen, dieses Buch. Und jetzt beim Ukraine-Krieg kann ich mich nicht enthalten zu werten, nee, und brauche ich eben auch nicht mehr und habe da schon ziemlich eindeutige Positionen zu.
Die eigene Meinung einzubringen, ist Ihnen das wichtig?
Grundsätzlich im Leben. Nur aus ausgewählten Anlässen, würde ich sagen. Also bei den meisten Anlässen bin ich sehr zufrieden, damit die Sichtweise meiner Theorie zum Beispiel rüberzubringen. Da muss ich nicht selber mit einem großen Ich noch mitreden. Und zu bestimmten Themen habe ich dann auch eine starke persönliche Meinung.
Wie war das zu Hause bei Ihnen damals, als Sie Kind waren? Ihre Eltern sind beide Akademiker. Wurde dort viel diskutiert und gestritten? Auch mal Argumente ausgetauscht?
Nee, gar nicht. Also in der Familie habe ich das gar nicht gelernt. In meiner Familie wurde nicht diskutiert. Also gelernt habe ich das, wenn dann, also zuerst eigentlich bei den Falken, das war so eine sozialistische Jugendorganisation, da war ich mal, da wurde halt über Marx diskutiert. Da habe ich zum ersten Mal Freude am Diskutieren entwickelt, würde ich sagen, und dann eben an der Uni.
Und mit Ihren Studentinnen und Studenten diskutieren Sie gerne und viel. Es gibt keinen Frontalunterricht bei Ihnen oder wie hat man sich das vorzustellen im Seminar mit Frau Kuchler?
Ja doch, ich mache schon Frontalunterricht, deswegen, weil ich keine Referate mag. Also Referate finde ich wirklich die geisttötendste Form des Unterrichts, die es gibt. Die habe ich nie gemacht. Und das heißt, ich mache schon viel Unterricht, wo ich eben spreche, aber ich spreche halt natürlich nicht 90 Minuten am Stück, sondern dann natürlich dialogisch und interaktiv. Und am besten läuft es eigentlich immer, wenn jemand eine radikale Frage stellt, also wenn jemand sich traut zu fragen, ist es nicht eigentlich ganz andersrum oder so? Also nicht so eine brave Frage wie steht das im Zusammenhang mit dem, was auf Seite 20 steht oder so, sondern so völlig anders. Und wenn so eine Frage kommt, dann kann man auch radikal antworten. Also dann kann man mit den Grundlagen antworten, warum ich das so sehe, wie ich sehe. Und dann wird's meistens richtig gut.
Wir haben eben kurz schon darüber gesprochen, dass Sie auch die Luhmannsche Systemtheorie in den Finanzmarkt mit einbringen. In Ihrer neuen Forschungsstelle an der LMU arbeiten Sie genau dazu. Wollen Sie uns ein bisschen beschreiben, worum es geht und was Sie an der Fragestellung fasziniert?
Ja, schwierig. Also ich versuche da eben so ein bisschen systemtheoretische Perspektiven in die Finanzmarktsoziologie zu bringen, was schwierig ist, weil die allermeisten Finanzmarktsoziologen denken überhaupt nicht luhmannianisch und mögen Luhmann auch nicht. Also man muss dazu sagen, dass Luhmann bei der Mehrheit der Soziologen sehr unbeliebt ist. Also das ist eher eine Sekte innerhalb der Soziologie, wo die meisten mit Abwinken reagieren und sagen, oh Gott, nicht schon wieder Luhmann. Und Wirtschaftssoziologen sind bestimmt nicht die, die Luhmann gerne mögen in der Mehrheit. Also das ist erstmal so eine Querperspektive, was ich da mache. Und ich finde, man kann da aber viele Sachen rausholen. Also zum Beispiel mit der ganz basalen Frage, was meinen wir eigentlich, wenn wir vom Finanzsystem sprechen? Also das Wort Finanzsystem benutzt ja jeder. Also das steht in jeder Tageszeitung und jeder benutzt das. Aber einfach nur so als Wort. Und meine Frage war am Anfang, was sieht man eigentlich, wenn man System hier als Begriff benutzt? Also schaut, was meinen wir eigentlich mit System? Ab wann ist das Finanzsystem ein System? Wie wird es zum System? Was macht das für einen Unterschied im Vergleich zu der Zeit, wo es auch schon Finanzgeschäfte gab, aber kein Finanzsystem? Das war so die Frage, mit der ich angefangen habe. Und daraus haben sich dann weitere Fragen ergeben.
Die Forschungsstelle ist mit einer bestimmten Zielrichtung noch angelegt. Planen Sie noch dazu, gewisse Publikationen oder genau dazu dann doch mal weiter zu lehren an der Stelle?
Also dazu schreibe ich Aufsätze im Moment für Fachzeitschriften. Das finde ich im Moment ein ganz tolles Format, viel besser als Bücher. Man ist viel schneller fertig. Und das ist eigentlich, gehört zu dieser Stelle. Und Lehre werde ich mal schauen. Ich kann im Moment ganz gut ohne Lehre leben.
Ganz gut ohne Lehre leben. Klingt, als hätten Sie auch immer einen Plan zur Hand, wenn Sie auf Ihren beruflichen Werdegang schauen. War das so von vorne alles durchstrukturiert? Hat der Zufall auch mal Sie an die Hand genommen?
Ja, ich würde sagen, es war eigentlich fast immer Zufall und fast nie Plan. Also alle wichtigen beruflichen Entscheidungen in meinem Leben sind durch Zufall passiert, würde ich sagen. Also durch Begegnungen. Also am Anfang eben, im ersten Semester meines Studiums bin ich André Kieserling begegnet, deswegen bin ich jetzt Systemtheoretikerin. Wenn der da nicht gewesen wäre oder ich nicht in diesem Seminar gewesen wäre, dann wäre ich irgendwo anders gelandet. Dann wäre ich jetzt vielleicht Rational Choicerin. Dann wäre ich bei irgendeinem Rational Choicer am Institut gelandet und wäre jetzt ganz woanders. Und so ging das dann weiter. Also mein Wechsel zur Familientherapie, der dann eben irgendwann passiert ist, der ist dadurch passiert, dass ich bei einem Systemiker in Therapie war. Also es war keine Berufsentscheidung, dass ich gesagt habe, jetzt mache ich mal was anderes aus der Systemtheorie oder so, sondern es war einfach ein zufälliges Lebensfaktum sozusagen, also vom Beruf aus gesehen Zufall. Und dann habe ich gesehen, was die Systemiker da machen und dann habe ich mir gedacht, das ist ja interessant und was die unter System verstehen und wie geht das überhaupt. Und dann hat es mich darüber gezogen und das war auch ein reiner Zufall. Wenn ich bei jemand anderem in Therapie gewesen wäre, dann wäre ich da jetzt nicht.
Aber Neugier ist dann schon Antriebsstoff und Motivator für Sie?
Ja, ich würde sagen, ich bin schon sehr neugierig, aber auch sehr selektiv. Also die allermeisten Dinge im Leben interessieren mich nicht. Aber wenn mich was interessiert, dann interessiert es mich richtig. Und dann mache ich das mit 120%.
Also die Familientherapeutin, die systemische Familientherapeutin, fällt es Ihnen einfach zwischen der Beobachtung, die Sie in der Therapiesituation machen und der Beobachtung, die Sie so als Soziologin machen, immer die klare Trennschärfe zu ziehen, wenn Sie in Ihrem Blog Familienknatsch schreiben?
Ja, das ist einfach. Also ich würde eher umgekehrt sagen, es ist sehr schwierig, da eine Brücke zu schlagen, weil das sind zwei völlig verschiedene Denkwelten. Also die haben nichts miteinander zu tun und man kann das so darstellen, als wäre das ein fließender Übergang und als wäre die Systemik eine Anwendung der Systemtheorie in der Praxis oder so. Und ich stelle das auch so dar. Also ich schreibe sowas auf meine Website, damit die Leute denken, ich bin in Systemik schon wahnsinnig erfahren. Aber die Wahrheit ist, es ist nicht so, sondern es sind zwei völlig verschiedene Dinge, die nichts miteinander zu tun haben. Und das eine, also Soziologie, Systemtheorie, ist eine sehr distanzierte Beobachtung aus sehr großer Distanz mit sehr großer begrifflicher Kühle. Und das andere ist ein Arbeiten mit Menschen, ein ganz nah rangehen, tief reinspringen, empathisch mitschwingen. Also es ist was völlig anderes, hat nichts miteinander zu tun.
Danke, dass Sie da mal für uns alle Licht ins Dunkel gebracht haben. Nichtsdestotrotz, irgendwo Auch wenn Sie das beides jetzt als Gegenpole beschrieben haben, gibt es für Sie da eine Verbindung oder Gemeinsamkeit, wo das nicht, ist es nur die Neugier oder Interesse, weil das eine so klar ist, das andere so empathisch, oder können Sie da so ganz klar immer bei sich trennen, was Ihre Neugier holt?
Also ich würde sagen, es gibt schon Dinge, die ich in der Systemtheorie gelernt habe, die mir in der Systemik auch helfen. Also ich sehe schnell Strukturen zum Beispiel. Also Strukturen sind ja was Abstraktes, die kann man nicht direkt sehen, das sind ja keine Dinge. Und wenn man gelernt hat, in der Soziologie Systeme zu verstehen oder zu sehen, Strukturen zu sehen, dann sieht man die auch im Systemikbereich schneller, so das schon. Aber ansonsten würde ich sagen, das ist wirklich ein völlig anderes Herangehen an die Welt. Ja, es fühlt sich völlig anders an. Also zum Beispiel, was mich eigentlich da reingezogen hat in die Systemik, war zu sehen, was bei den Systemikern Seminar heißt. Ja, ich kannte halt akademische Seminare von der Uni, da liest man Text und spricht darüber und dann geht man nach 2 Stunden wieder. Und dann war ich in meinem ersten Seminar bei den Systemikern, da ging es eben um Familientherapie. Und das sind 5 Tage und danach ist man einmal emotional durchgenudelt. Also das sind ja nicht Dinge, die man nur mit dem Kopf lernt, die da gemacht werden, sondern das sind Dinge, die einen so leicht oder auch schwerer emotional antriggern und irgendwelche tieferen Schichten berühren. Und danach habe ich mir gedacht, ja cool, sowas will ich auch machen. Also da passiert wirklich was. Ja, das ist nicht nur so eine Kopfarbeit, sondern da passiert was im Menschen und in allen Schichten und ja.
Dass etwas im Menschen passiert. Jenseits dessen, wie Sie jetzt das Seminar beschrieben haben, haben Bücher ja oft eine ganz besondere Wirkung auf jeden Einzelnen von uns. Wer sind denn Ihre Lieblingsautorinnen?
Puh, also das ist jetzt aber eine Wirkung nur im Kopf, ne, wenn Sie nach Büchern fragen. So, das ist jetzt nicht mehr die Wirkung, von der ich vorher gesprochen habe.
Nö, von der wollte ich Sie jetzt mal gehen lassen, aber wir können gerne gleich nochmal darauf zurückkommen.
Ja, also die wichtigsten Bücher in meinem Leben waren, also viel natürlich Luhmann, da kann ich jetzt nicht ein Buch nennen, aber ich würde sagen, der frühe Luhmann, also es gibt ja den frühen und den späten und der späte, da steht dann immer Autopoiesis drin und manche finden das ganz toll und schwurbeln mit Begriffen und ich finde das eher Schwurbel. Also früher Luhmann, da, das ist super, da kann man ihm beim Denken zuschauen. Alles, was vor 1980 ist. Dann finde ich toll Bateson. Gregory Bateson, das ist eben einer der systemischen Urdenker und das ist wirklich ein Denker, also der kann wirklich Begriffe jonglieren. Da ist das wichtigste Buch Steps to an Ecology of Mind, da ist eigentlich alles drin, was er geschrieben hat. Ja, das wären so im Moment meine 2 Top-Favoriten.
Wenn Sie sich entscheiden müssten, mit wem Sie mal einen Kaffee trinken gehen dürfen, wem würden Sie den Vorzug geben?
Da würde ich lieber mit Bateson gehen. Erstens, weil ich da noch mehr zu lernen habe. Und zweitens, weil Luhmann nach allem, was man so hört, kein besonders geselliger Typ war. Bei Bateson weiß ich es nicht.
Dann gehen wir noch mal zurück zum Emotionalen. Dieses Durchschütteln und auch Erleben im Körper, das können die Hörerinnen hier halt nicht sehen, aber Sie sitzen mir gegenüber, ich kann das sehen, Sie nehmen eine ganz andere Körperhaltung an und treten ganz anders auf. Also dieses, trotz der ganzen Rationalität und der Klarheit, die bei der Soziologin durchspricht, ist aber die emotionale, das emotionale Erleben für Sie auch ganz wichtig im Leben.
Naja, das musste ich halt lernen. Das war mein großes Learning aus der Systemik, dass es noch mehr gibt als den Kopf. Also das ist mir nicht in die Wiege gelegt. Aber wenn ich es mal gelernt habe, finde ich es toll, ja. Ja, und das ist eben für mich gerade der Ausgleich. Also weil Soziologie eben nur im Kopf stattfindet, also da sitze ich tagelang da, sehe nur meinen Rechner und Texte und lese und schreibe. Und im Ausgleich dazu gibt es dann halt in der Familientherapie richtig, ja, Emotionsarbeit. Und das ist toll für mich als Ausgleich. Und es ist auch toll, weil man in der Familientherapie so viel schneller sein muss. Also in der Soziologie entwickle ich vielleicht eine Hypothese im Jahr, sagen wir mal. Sagen wir, ich schreibe einen Aufsatz im Jahr, das ist dann eine Hypothese. In der Familientherapie entwickle ich 2 Hypothesen pro Stunde. Also das ist ein ganz anderes Tempo und man muss viel schneller denken und viel schneller schauen. Und viele von den Hypothesen zerfallen dann natürlich auch wieder. Da sieht man dann, nee, die Stimme nicht, aber man findet die halt mal, die kommen so auf einen und dann widerlegt man ein paar bestätigt man. Und das ist einfach ein ganz anderes Arbeiten, was sehr gut tut als Ausgleich.
Ich hoffe, in Ihrem Freundeskreis zuckt aber keiner zusammen, weil jeder denkt, oh, jetzt kommt Barbara und schaut uns an, wie wir heute gerade auftreten.
Nein, man sollte das trennen und ich kann das auch trennen. Ich bin gut in Rollentrennung.
Und das wissen, ja, das, also, haben wir, ja. Das haben wir hier gemerkt beim Zuhören und Ihre Freunde wissen das sicherlich auch.
Also mir geht das immer so, wenn ich zu Besuch bin bei zwei Psychoanalytiker-Freunden, die ich habe, da denke ich mir immer, wie sehen die mich denn? Die würden bestimmt dasselbe sagen. Die würden auch sagen, wir schalten ja unser Psychoanalytiker-Hirn aus, wenn wir mit Freunden reden. Aber ich glaube das immer nicht so richtig. Und Psychoanalytiker sind ja die, die wirklich die schwarzen Sichtweisen auf den Menschen haben. Also wenn man wirklich schwarz und hart runtergestrippt haben will, die böseste Interpretation für alles, die möglich ist, dann sollte man zu den Analytikern gehen. Und da fühle ich mich immer so leicht schräg beobachtet.
Nicht schräg beobachtet fühlen Sie sich aber, wenn Sie Thesen und Hypothesen nach vorne bringen. Ein Thema, für das Sie sich auch stark gemacht haben, ist die Ehe für alle. Wie ist es dazu gekommen?
Naja, das ist eigentlich eine Konsequenz aus der Systemtheorie, also der Gesellschaftstheorie, würde ich sagen. Also wenn es um die Frage geht, wer darf wen heiraten und dürfen nur Mann und Frau einander heiraten oder kann das auch Mann, Mann oder Frau, Frau sein? Und der Gedanke ist der, also ich muss ihn jetzt erst einmal abstrakt sagen und dann erläutere ich ihn so, dass man ihn versteht. Also auf abstrakt gesagt ist das ein Fall der stärkeren Ausdifferenzierung der Gesellschaft aus ihrer organischen Umwelt in dem Fall, also den Körper von Menschen. Also das heißt, die gesellschaftliche Form, romantische Liebe in dem Fall, wird zunehmend unabhängig von der organischen Ausstattung der Körper. Und das Beispiel, an dem man das versteht, ist, das habe ich aus der Kriegssoziologie, es ist so in frühen Gesellschaften, also einfachen Gesellschaften, archaischen Gesellschaften, da findet alles, was stattfindet, in enger Abkopplung mit natürlichen Rhythmen statt, also jahreszeitlichen Rhythmen zum Beispiel. Das heißt, die Gesellschaft ist noch kaum getrennt von ihrer natürlichen Umwelt. Und eben auch Krieg, also Krieg findet statt, wenn das jahreszeitlich passt, wenn zum Beispiel nicht gerade Ernte ist. Ja, weil wenn Ernte ist, das sind ja dieselben Leute, die den Krieg führen und die die Ernte einbringen müssen. Also wenn die Krieger Krieg führen, bringt niemand die Ernte ein, gibt es nichts zu essen, so, das geht nicht. Das heißt, alles findet eigentlich statt im Rhythmus biologisch natürlicher Gegebenheiten. Und das ist in der modernen Gesellschaft aber nicht mehr so, weil die einfach die technologischen Möglichkeiten und sonstigen Möglichkeiten entwickelt, sich ihre eigenen Zeitrhythmen zu geben. Also Krieg zum Beispiel findet jetzt irgendwann statt, auch im Winter und wann auch immer. Und alle gesellschaftlichen Zeitrhythmen, die wir haben, sind ja eigentlich abgekoppelt von Jahreszeiten. Also wo spielen Jahreszeiten eine Rolle, außer im Tourismus vielleicht noch oder im Kindergarten, wo man dann im Herbst Blätter presst oder so. Ansonsten sind alle Zeitrhythmen, also die Universität hat Semester, die Politik hat Legislaturperioden, die Wirtschaft hat Quartale und so weiter. Also das sind alles vollkommen unnatürliche Zeiteinheiten sozusagen. Und in diesem Sinn entfernt sich die Gesellschaft mit ihren eigenen Strukturen stärker aus biologischen Vorgaben. So, und wenn man diesen Gedanken auf das Problem von Partnerschaft anwendet, dann sieht man Folgendes. Man sieht, dass die Ehe oder die Paarbeziehung früher untrennbar gekoppelt war an die Möglichkeit der Fortpflanzung. Also die Ehe war eine Einheit von Mann und Frau, weil nur dann kann es Kinder geben und sonst macht es keinen Sinn. Und die Ehe konnte aufgelöst werden unter bestimmten Umständen, wenn es keine Kinder gab, weil die Zeugung von Kindern war der Sinn der Ehe. Und das ist jetzt eben nicht mehr so, sondern für uns liegt der Sinn der Ehe oder Partnerschaft, um Ehe geht es ja gar nicht mehr, der Sinn der Partnerschaft liegt in der Partnerschaft selbst. Also im Zusammenfinden zweier Menschen, die sich auf ein großes Level von zwischenmenschlicher Intimität einlassen wollen, in jedem Sinn, psychisch, physisch und so weiter. Das ist der Sinn der Paarbeziehung. Und wenn das so ist, dann ist es schon wieder egal, ob die Leute biologisch zur Fortpflanzung miteinander in der Lage sind oder nicht. Wenn das dann eben zwei Frauen sind oder zwei Männer, dann ist es genauso gut. Und das ist eigentlich ein glasklares gesellschaftstheoretisches Argument, was ich eigentlich unwiderleglich finde, wo man sieht, dass eben die Normalisierung der Ehe für alle nicht nur irgendein Zufallsding ist oder so eine Mode, die halt gerade mal aufkommt und auch wieder verschwindet, sondern dass das wirklich sich in große Entwicklungsstränge einordnet.
Für Sie erscheint das so glasklar. Nichtsdestotrotz veröffentlicht oder gefunden habe ich unter anderem diesen Aufsatz auch auf einer Seite der evangelischen Kirche, die sich damit beschäftigt. Wie ist dazu gekommen? Haben die Sie extra angefragt, für Sie mal über das Thema nachzudenken?
Ich glaube, ich habe das ursprünglich mal für die FAZ geschrieben, ganz kurz und dann ein bisschen länger eben für so dieses evangelische Magazin und aber noch nie richtig als soziologischen Aufsatz, auch nicht aus Plan einfach. Das sind so die Zufälle der Publikationen, die halt anfallen oder nicht.
Also war nicht irgendwie eine Motivation der Kirche als Organisation, vielleicht einen neuen Gedanken mit an die Hand zu geben?
Nein, so weit würde ich die Kirche nicht in mein Leben eingreifen lassen.
Frau Kuchler, wenn Sie den Kopf mal frei bekommen wollen, was tun Sie dann?
Was tue ich dann? Also ich bewege meinen Körper am besten barfuß über eine Wiese und am besten da, wo nicht zu viele Menschen sind. Also ich halte immer einen guten Abstand zu anderen Menschen. Da, wo die geringste Menschendichte ist, da findet man mich.
Einsamkeit mit, also was heißt Einsamkeit? Das ist, aber Sie können sich selbst auch gut aushalten. Sie halten es gut mit sich aus.
Mit mir halte ich es ganz gut aus. Ja, mit anderen Menschen ist das Problem.
Sie leben ja in Familie, mit Familie. Ist es einfach, dort für Sie auch den Raum für sich alleine zu finden?
Na, das ist in der Familie für mich gar nicht einfach, sondern praktisch unmöglich, sage ich mal. Aber ich habe da jetzt gute Konstruktionen für mich gefunden. Also ich lebe in zwei aufeinander geschachtelten Patchwork-Familien inzwischen. Also mit drei Kindern von zwei Männern, die auch weitgehend dann gar nicht bei mir sind, sondern bei den jeweiligen Männern. Und das entspricht mir sehr. Also Teilzeitkinder ist eigentlich mein Ideal. Vollzeitkinder ist mir zu anstrengend, weil ich eben nicht gut die Distanz halten kann und dann sagen kann, jetzt mache ich auch mal was für mich. Sollte man können, kann ich aber nicht. Und ideal für mich ist so, ja, so ein paar Tagen die Woche Kinder und dann ein paar Tagen dann halt auch nicht.
Also Freiräume schaffen, das Denken weiter auch in Gang zu halten. Wenn Sie an Virginia Woolf dann denken, A Room for One's Own, ist das auch so eine Assoziation für Sie bei Systemen, Denken, Frauen und Familie, dass Sie sagen, man braucht den Raum räumlich und für sich selber, um überhaupt so denken zu können?
Also ich brauche den Raum. Ich weiß nicht, ob man das auf den Menschen generalisieren kann.
Ja.
Das ist einfach die Art Mensch, die ich bin. Also ich brauche viel Ruhe, ich bin schnell überreizt, mir ist schnell irgendwas zu viel. Und andere Menschen können das bestimmt auch anders.
Ist Wissenschaftlerin dann der Traumberuf eigentlich für Sie, wenn ich mir das so vorstelle? Man kann auch mal in seinen Raum sich zurückziehen, dort denken, so wie Sie es beschrieben haben. Haben Sie dann den Beruf auch für sich gefunden mit der Wissenschaft?
Ja, also jedenfalls bin ich da schon richtig und ist das kein Zufall, dass ich da gelandet bin. Gleichzeitig ist es eben, wenn man nur das hat, schon sogar mir zu einsam und zu einseitig. Also ich finde diesen Ausgleich durch ein bisschen Arbeiten mit Menschen schon sehr gut im Moment. Ich brauche beides.
Das ist Inspiration, glaube ich, für uns alle. Und wer jetzt noch ganz viel zu Ihrer Forschung erfahren will, zu den wissenschaftlichen Themen wirklich in die Tiefe diskutiert, der schaltet dann die RHI-Kontexte mit Martin Lang und Barbara Kuchler ein. Wo geht es da im Schwerpunkt drum? Worüber werden Sie miteinander sprechen?
Da geht es um Gesellschaft und Familie. Ich glaube eigentlich mehr um Familie, eben aus der Perspektive der Familiensoziologie, der Systemtheorie, also eigentlich ein bisschen so schräge Blicke, ja. Also Blicke aus einer anderen Perspektive auf das Phänomen Familie.
Schräge Blicke aus der anderen Perspektive in den RHI-Kontexten. Vielen Dank, dass Sie uns einen Einblick in Ihr persönliches Leben gegeben haben und wir Sie auch privat ein bisschen kennenlernen durften. Dankeschön, Frau Kuchler.
Gerne, danke sehr.
Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle zwei Wochen die Menschen dahinter. Im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!